Ich begrüße euch heute Morgen. Mein Name ist Markus Schwarze, ich bin Mitglied der Leitung dieser Gemeinde und ich darf heute das Wort an euch richten. Unser Pastor ist in Elternzeit und dann konnte ich diese Gelegenheit nutzen. Ich war ja total begeistert vergangenen Sonntag, als wir hier waren und Daniel hat hier zu uns gesprochen und dann hat er am Ende aufgerufen und hat gesagt, wer möchte das ganze Haus seines Lebens Jesus überschreiben? Und viele sind nach vorne gekommen. Und ich war im Vorteil, weil ich stand schon in der ersten Reihe und ich konnte mit denen zusammen sein und ich konnte diesen Moment genießen und ich habe gespürt, wie da Ernsthaftigkeit da war, wie diese Menschen nochmal neu oder vielleicht auch das allererste Mal gesagt haben, ja, das will ich. Ich will nicht, dass Jesus nur ein Zimmer in meinem Haus bewohnt oder alle Zimmer. Ich will, dass Jesus das Haus meines Lebens gehört. Und genau an der Stelle möchte ich gerne heute anknüpfen mit einem Thema, das ich schon geplant hatte, denn es ist ja Teil 2 von Was ist deine Mission? Und ich habe mir überlegt, wenn Jesus das Haus gehört, das Haus meines Lebens, ich stand ja da auch, wenn Jesus das Haus meines Lebens gehört, was für ein Hausherr wird er wohl sein? Wie wird er wohl in Zukunft die Regeln haben in diesem Haus? Wie wird es wohl in Zukunft sein, wenn er der Chef ist in dem Haus, das vorher mir gehört hat, wenn ich da aber immer noch wohne? Und dann habe ich mir überlegt, was wünscht sich Jesus vielleicht so? Wünscht er sich vielleicht, wie man hier auf der rechten Seite im Bild die Damen sieht, wünscht er sich Fans? Wünscht er sich so Leute, die ihm zujubeln und sagen, Jesus, wow, komm ein bisschen näher, ich möchte ein Foto von dir machen, Stage Diving, ich möchte dich auf meinen Händen spüren. Ist es das, was Jesus sich wünscht? Vielleicht zum Teil. Er wünscht sich, angebetet zu werden. Er wünscht sich, letztlich dein einziges Idol zu sein. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Und dann habe ich mich gefragt, wünscht er sich vielleicht irgendwie so etwas, sage ich mal, Programmierbares? So etwas wie ein Roboter? So etwas, wo er praktisch einen Auftrag eingeben kann und dann wird der ausgeführt. Also das könnten ja so die Gnaden- oder Segenspakete sein, die dann so ausgeteilt werden. Aber ich glaube, das ist es immer noch nicht ganz. Ich glaube schon, dass Jesus sich Gehorsam wünscht. Und ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo wir ziemlich klar von Gott Anweisungen empfangen können und dann auch aufgerufen sind, das auszuführen. Aber ich glaube, was sich Jesus wirklich wünscht, ist ein partnerschaftliches Verhältnis. Ist ein Verhältnis auf Augenhöhe. Ich glaube, dass sich Jesus verantwortungsvolle Mitarbeiter wünscht, wenn nicht sogar Auftragnehmer. Jesus bleibt heilig, Gott bleibt heilig und er bleibt unerreichbar in seiner Macht, in seiner Weisheit, in seiner Stärke und trotzdem, bei allem, was ich in meiner Bibel gelesen habe, bei allem, was ich auch an Erfahrungen gemacht habe mit Gott, glaube ich, dass es eigentlich das ist, was Jesus sich wünscht. Dass es das ist, wofür Gott uns erschaffen hat, als ein Gegenüber, als jemand, der ist wie er, als jemand, mit dem er sich austauschen, mit dem er sein Herz teilen kann. Und der dann sagt, ja, ich will mit dir zusammenarbeiten. Ich will so handeln, wie es dir gefällt, wie es dir Freude macht. Ich möchte dich versuchen, mit hineinzunehmen in ein maßgebliches, antikes Ereignis. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Etwa 740 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Und das war ja immer noch in der Antike. Ein maßgebliches antikes Ereignis, die Berufung des Propheten Jesaja. Nach der Neues Leben Übersetzung steht in dem Buch Jesaja im 6. Kapitel: In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Eine Beschreibung der Herrlichkeit, der Macht und der Heiligkeit Gottes in den himmlischen Welten. Und Jesaja reagiert darauf. Er sagt: Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Jesaja fürchtet sich zu Tode. Er denkt, seine letzte Stunde hat geschlagen. Er in den himmlischen Welten, im Thronsaal Gottes. Und dann passiert Folgendes. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Das war das, was Jesaja bedrückt hatte, oder? Seine Schuldhaftigkeit in Kontrast zur Heiligkeit Gottes. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann hörte ich den Herrn fragen, Gott selbst spricht jetzt: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja reagiert darauf und er sagt: Und ich sagte: Hier bin ich, sende meinen Pastor. Denn er wird schließlich dafür bezahlt. Ich bin auch bereit, sagen wir, 20 Euro mehr zu geben im Monat. Nicht ganz 10% von meinem Einkommen, das kannst du wirklich nicht verlangen. Du weißt doch, der Brexit, die Corona-Krise, jetzt noch der Ukraine-Krieg, Energiepreisexplosion, Inflation ist hoch. Und ja, ich weiß, Lennart ist in Elternzeit. Aber ey, nur noch 2 Wochen. Das Christentum gibt es schon 2000 Jahre. So lange kann es ja wohl auch noch warten, oder? Ihr wisst, was Jesajas Antwort war. Er sagte: Hier bin ich. Sende mich. Es gibt ja so 2 verschiedene Einstellungen im Leben, die mir immer wieder begegnen. Das eine ist, Leute, die mehr oder weniger sagen: Wer nichts macht, macht nichts falsch, oder? Kennst du die Einstellung? Lieber mal nicht anfassen, könnte ja kaputt gehen. Ich glaube nicht, dass das die Einstellung der Bibel ist. Und ich will das einfach mal mit 2 kurzen Zitaten sozusagen versuchen zu unterlegen. Das eine ist im Matthäus-Evangelium, wo Jesus etwas ganz, ganz Zentrales sagt. Oder dieses Zitat wiedergegeben wird im 7. Kapitel, im 12. Vers. Da sagt Jesus: Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Die goldene Regel der Royal Ranger. Geht so mit anderen um, wie ihr euch wünscht, dass sie mit euch umgehen. Ich glaube, dass das einen aktiven Anteil hat. Ich glaube nicht, dass das den Grundsatz verfolgt, wer nichts macht, macht nichts falsch. Sondern ich glaube, dass es eher den Grundsatz verfolgt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Stimmt ihr mir dazu? Und dann, Jakobus, häufig zitiert, häufig falsch verstanden, jedenfalls von mir in der Vergangenheit. So, für mich war der Jakobusbrief, ich habe das schon einmal gesagt, hier immer so der Ausreißer. So das ganze Neue Testament, die ganzen Schriften von Paulus, Gnade, 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 ein neues Leben aus Glauben. Und dann kommt Jakobus und sagt, ja, aber ihr müsst auch mal was tun, Leute. Aber wenn man es sich genauer anschaut, dann erklärt Jakobus auf ganz, ganz feine Weise, was passiert ist, als du und ich, Jesus, das Haus unseres Lebens überschrieben haben. Und auch das hat Daniel letztes Mal ganz fein vorgetragen. Was passiert ist, ist, dass der, der uns vereinnahmt hat, der, der dazu geführt hat, dass es uns so eine Last war, etwas Gutes zu tun, der wird jetzt außen vor gehalten, weil der, der in uns stärker ist als der, der in dieser Welt ist und uns immer wieder anstacheln will in unseren Begierden, in unseren Leidenschaften, in dem, was unsere menschliche Natur ausmacht, aber sie ist besiegt und der Heilige Geist herrscht jetzt in uns. Und wir können das Gute tun. Jakobus spricht von dem vollkommenen Gesetz der Freiheit der Kinder Gottes. Wovon sind wir denn frei? Wir sind davon frei, Dinge tun zu müssen, von denen wir selber wissen, dass sie Blödsinn sind, dass sie schädlich sind für andere, für uns. Und das müssen wir jetzt nicht mehr. Der Heilige Geist ist in uns. Er ist stärker als das, was uns anstachelt. Und er will uns zeigen, was die guten Dinge sind, die wir tun sollen. Und wir können es jetzt. Das ist passiert. Das ist das vollkommene Gesetz der Freiheit der Kinder Gottes, das Jakobus beschreibt. Zum Beispiel 1. Kapitel, 25. Vers. Was ist deine Mission? Das ist mein Thema heute. Deine Berufung entdecken. Wie entdecke ich meine Berufung? Vorweg, ich gebe euch jetzt nicht den Drei-Punkte-Plan und dann wisst ihr, das ist meine Berufung und dann kann es losgehen. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das wäre wieder Roboter, oder? Ich glaube persönlich, seine Berufung zu finden, zu verfolgen, zu überdenken, anzupassen, weiter zu verfolgen, ist ein Lebenswerk. Und auch das entspricht ja wieder total unserem Gott, der mit uns in Kontakt bleiben will, der mit uns in Beziehung sein will, der immer wieder sich mit uns abstimmen will, der gesucht werden will. Und deshalb hier meine Unterüberschrift, stell Fragen. Hebräer 11, Vers 6, wer zu ihm, das ist Gott, kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Such Gott, such seinen Willen, stell Fragen. Oder Matthäus Kapitel 7, die Verse 7 bis 11, ganz bekannt. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Würdet ihr, die ihr böse sagt, seid, sagt Jesus, euren Kindern eine Schlange geben, wenn sie euch um ein Brot bitten? Wie viel mehr wird Gott euch gute Dinge geben, wenn ihr ihn darum bittet? Sucht und ihr werdet finden. Das ist ein ganz wichtiges Element des Charakters Gottes. Er will gesucht werden. Es gibt Zeiten, da sucht er uns, oder? Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der Hirte 99 Schafe alleine lässt, um das eine zu finden. Aber es gibt auch Zeiten, wo Gott sich vor uns verbirgt. Nicht, weil er nicht gefunden werden möchte, sondern weil er gesucht werden möchte. Gestern waren wir bei Familie Smale eingeladen und irgendwann kam Johann. Wie alt ist Johann? 4 Jahre darauf, wir könnten doch Verstecken spielen. Also habe ich mich versteckt hinter dem Auto. Und das Coole, wenn man sich hinter dem Auto versteckt, ist ja, man kann unten durchgucken. Und man sieht ja, wenn der Vierjährige kommt und einen sucht. Und wie hat es gekribbelt in meinem Bauch? Und wie war er ganz aufgeregt? Auch Verstecken spielen hat etwas mit Beziehung zu tun. Es ist, ja, es ist sicherlich in diesem Fall mehr als ein Spiel, aber es kann Spaß machen. Gott wird die belohnen, die ihn suchen. Ich stell Fragen. Ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die man sich stellen könnte, wenn man seine Berufung sucht. Was ist meine Persönlichkeit? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist zu wissen, was bin ich für eine Persönlichkeit? Bin ich eher introvertiert oder extrovertiert? Bin ich eher ein dominantes Wesen oder eher zurückhaltend? Bin ich ein stetiger Typ oder eher so der Projektmanager? Solche Sachen. Was hat mich geprägt? Gott nutzt Vergangenheit. Gott nutzt das, was er schon in deinem Leben hat passieren lassen. Das ist ja alles gewollt. Das ist ja nicht zufällig passiert. Und selbst wenn, Gott kann online planen. Also, das ist wichtig. Was fällt mir leicht? Was kann ich gut? Fähigkeiten, die du erworben hast. Fähigkeiten, die dir vielleicht, sag ich mal, zufallen. Hier, mein Sohn Joel, der hat mir schon mit 5 Jahren ausgerechnet, was 3 Würstchen kosten, wenn eine 3,20 kostet. War ich total beeindruckt. Also irgendwie, manche Sachen sind uns ja auch einfach mitgegeben. Was denken andere über mich? Also nicht, oh, was denken die über mich, sondern was sehen andere in mir? Bekomme ich von anderen rückgemeldet, was ich gut kann, wofür ich mich eigne? Wovon träume ich? Wohin wandern meine Gedanken, wenn ich alleine auf dem Sofa oder auf der Parkbank sitze oder so? Also ich meine jetzt nicht Currywurst, Pommes oder so. Also ich meine so irgendwie schon substanzielle Dinge im Leben, die mit deiner Berufung zu tun haben. Gibt es Prophetien? Hat schon mal jemand über dich geweissagt? Was ist dabei gewesen? Was haben diese Leute gesagt, was deine Zukunft bestimmen wird? Habe ich eine geistliche Gabe? Klammer auf, habe ich mich schon mal darum bemüht, Klammer zu. Was spricht mich an? Fragen, die man sich stellen kann, Fragen, die du Gott stellen kannst, bei einem Spaziergang heute Nachmittag durch den Wald, an einem Abend am Kaminfeuer, je nachdem, auch da, nach deinem Charakter, auf Knien, wie es dir entspricht. Stell Fragen und das andere probier dich aus. Ich glaube, dass seine Berufung finden auch etwas damit zu tun hat, zu lernen, während wir gehen. Also schon etwas zu erkennen, aber es dann eben auch auszuprobieren und dann zu merken, ja, das ist gut, so gehe ich weiter, oder nee, war wohl doch nicht richtig, ich biege mal hier rechts ab. Ich glaube, dass das so funktioniert. Da sind wir wieder ein Stück weit bei, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Epheser 2, Vers 10. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Das vollkommene Gesetz der Freiheit von Jakobus. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Finde ich einen Vers, der irgendwie, der ist wild irgendwie. Also so, Gott hat schon alles vorbereitet, was wir tun sollen. Und doch möchte er, dass wir ihn suchen und doch möchte er, dass wir aktiv herausfinden, was das ist, um es dann zu tun. Kriege ich nicht aufgelöst, aber muss ja so sein, oder? Ein Gott, der alles weiß, ein Gott, der in allem ist, der hat es natürlich irgendwie auch schon vorbereitet. Und trotzdem ist es unser freier Wille. Trotzdem haben wir eine Entscheidung zu treffen. Wende ich mich Gott zu? Will ich die guten Taten tun, die er zuvor vorbereitet hat? Oder nicht? Es bleibt unsere Entscheidung. Es bleibt unsere Suche. Es bleibt unser Ausprobieren. Und auch relativ bekannte Geschichte, Matthäus 25, wo Jesus verschiedene Gleichnisse erzählt, wie unter anderem wie ein Mann verreist und vorher verschiedenen Verwaltern verschieden viel Geld zur Verfügung stellt und sagt, macht was draus, solange ich weg bin. Und irgendwann kommt er zurück und beurteilt die Leute auch danach, was sie daraus gemacht haben. Also, was ich damit sagen will, wucher mit den Pfunden, die du hast, die Gott dir gegeben hat. Wucher mit den Antworten auf die Fragen, die du dir gestellt hast. Wenn du etwas herausgefunden hast, dann arbeite damit. Mach was draus. Lass es Rendite bringen. Lass dein Geld nicht einfach nur auf der Bank liegen. Oder bring es wenigstens dahin. So sagt es der Verwalter in dem Gleichnis. Und ich habe einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag, wo du dich ausprobieren kannst. Und das ist deine Gemeinde. Die Gemeinde, so ist es die Formulierung von Willow Creek, ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung für die Welt. Und ich glaube das. Ich glaube, dass Gemeinden das sind, womit Gott arbeitet. Warum glaube ich das? Weil sie so zentral sind, auch in der Bibel. Kaum war Jesus in den Himmel aufgefahren, kaum war der Heilige Geist da, was ist passiert? Die erste Gemeinde ist entstanden. Kurze Zeit später, Paulus wird Christ und fängt an zu reisen. Was macht er überall, wo er hinkommt und länger bleibt? Er gründet eine Gemeinde. Die Gemeinde ist zentral in dem Heilsplan Gottes. Und die Gemeinde ist der Ort, wo du dich ausprobieren kannst. Sie ist ein geschützter Rahmen. Sie ist ein Ort, wo du Fehler machen darfst. Das ist mir mega, mega wichtig, heute Morgen zu sagen. Wenn es darum geht, sich auszuprobieren, dann probiert man etwas aus. Und manchmal geht es schief. Und das ist okay. Hier ist mein Rahmen. Gemeinde bietet Gemeinschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir miteinander in Beziehung sind. Und Gemeinde bietet genügend Aufgaben, an denen man sich ausprobieren kann. Und schließlich hat Gemeinde Leitungsstrukturen. Das muss nicht nur die Gesamtleitung der Gemeinde sein. Es gibt auch Bereiche, es gibt Teams. Und die sind dafür da, mit dir in Kontakt zu sein. Die sind dafür da, dir zu helfen, in deine Berufung hineinzugehen. Gemeinde als Rahmen. Und was ich da rechts noch geschrieben habe, die drei Stichworte, das ist das, von dem wir wollen, dass es unsere Gemeinde ausmacht. Wir haben selber eine Mission als Gemeinde. Thema ist ja, was ist deine Mission? Auch diese Gemeinde hat eine Mission. Die Mission dieser Gemeinde lautet, begeistert von Christus und seiner Liebe, gehen wir kreative Wege, damit unsere Mitmenschen ein geistliches Zuhause haben können. Und unsere Mitmenschen, das sind du und ich und das sind viele, viele Menschen, von denen wir glauben und hoffen, dass sie hier noch dazukommen werden. Leute aus dieser Stadt, Leute aus diesem Landkreis. Wir, die wir begeistert sind von Christus und von seiner Liebe, wollen kreativ sein, um unseren Mitmenschen ein geistliches Zuhause zu ermöglichen. Und das ist der Rahmen, in dem wir uns ausprobieren können. Was ist meine Berufung dabei? Keiner hat den ganzen Job, auch nicht der Pastor, sondern jeder hat einen Teil davon. Jeder leistet seinen Beitrag. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Probier dich aus. Übernimm eine Aufgabe. Wenn du merkst, es ist nicht die richtige, dann probier eine andere Aufgabe. Aber bitte verfall nicht der Fehlleitung, wer nichts macht, macht nichts falsch. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist ja Fastenzeit, ne? Ich habe mir heute Morgen mein Frühstücksei vom Munde abgespart. Ihr wirkt nicht so richtig stolz auf mich. War schon ein Opfer. Die anderen alle, Joel nicht. Der mag keine Eier so gerne. Gründe könnt ihr euch von ihm selber erklären lassen. Ich habe mir mein Frühstücksei für euch vom Munde abgespart. Das Ei, wie bitte? Weil es so klein ist. Das waren die günstigeren im Supermarkt. Also. Das Ei als Symbol neuen Lebens. Was hat das mit unserer Berufung zu tun? Es gibt so Menschen, die, wenn man denen sagt, so, jetzt ist das und das dran, dann sind die so ein bisschen so und dann irgendwann so, na gut, dann packe ich mir das eben auch noch drauf. Weißt du, was ich meine? Also das Glas hier, ich habe hier nochmal ein leeres mitgebracht, das Glas hier, das soll praktisch dein Leben symbolisieren und das, womit es schon alles angefüllt ist, das habe ich jetzt hier mal mit Sand, habe ich das jetzt mal symbolisiert. Und eigentlich ist ja schon voll, oder? Also bei den meisten von uns, also bei mir jedenfalls, ich würde sagen, eigentlich ist schon voll. So, also ne, Montag früh aufstehen, ab in die Praxis, ganzen Tag arbeiten, nach Hause kommen, Abendbrot machen, noch ein bisschen mit den Kindern tüddeln, Netflix gucken, Mails checken, noch online was kaufen schnell und dann ist der Tag eigentlich schon rum. Und so geht es eigentlich so jeden Tag, oder? Mittwoch Sportverein, ab und zu noch Schuhe kaufen, einmal im Jahr Mallorca. Ja, weil, oder? Mallorca ist nur einmal im Jahr, oder? Außer man geht zweimal. Also, aber ist doch so, oder? Eigentlich ist das schon alles, also ist das schon voll, oder? Und jetzt kommt hier der Markus und sagt, ja, aber hier, das ist auch noch lustig, es ist auch noch witzig, nein, wichtig, so, ist auch noch wichtig, na gut, dann packe ich mir das eben auch noch oben drauf. Aber das wird ja nicht lange gut gehen, oder? Ich meine, wenn sowieso schon voll ist, wie soll man sich dann da oben noch was draufpacken? Und deshalb praktisch mein Vorschlag, mein gut gemeinter Rat, eigentlich geht's nicht anders. Ich glaube, du kannst mir gerne widersprechen, aber ich glaube, dass seine Berufung zu finden und zu verfolgen so wichtig ist, dass ich es wage zu sagen, mach deine Berufung zentral. Ich habe jetzt einfach hier nochmal ein neues Glas mitgebracht. Und ich würde sagen, also praktisch als allererstes kommt da jetzt mal mein Ei rein. Dein und mein neues Leben, das Ei, Jesus will, dass wir unsere Berufung suchen und finden und verfolgen. Und jetzt habe ich hier mal noch so mitgebracht, jetzt kommen die anderen guten Sachen. Helfen beim Gemeindehaus putzen. Passt noch mit rein. Sportverein, um auch noch mal ein paar andere Leute außerhalb der Gemeinde zu sehen. Passt mit rein. Sich um die Familie kümmern. Bitte nicht vernachlässigen, nur weil ich gesagt habe, du musst dich jetzt um deine Berufung kümmern. Passt noch mit rein. Regelmäßig die Miete für dein Haus oder deine Wohnung bezahlen, wäre besser. Weiter arbeiten gehen, bitte. Außer Gott sagt es dir ganz klar. Und bestimmt gibt es noch ein paar andere gute Sachen, die du machst und die du bitte auch weitermachst. Und dann hatten wir ja noch diese Sachen hier. Netflix gucken. Ein bisschen was passt damit rein. Der Sand ist leider von draußen. Eigentlich sollte er symbolisieren, dass er zwischen die Steine noch dazwischen passt. Okay? Ein bisschen müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Passt noch mit rein. Und ab und zu mal ein neues Paar Schuhe kaufen, passt auch noch mit rein. Und einmal im Jahr nach Mallorca, klappt in den meisten Fällen auch noch. Passt alles noch mit rein. Es muss nicht dein ganzes Glas mit dem, was die Bibel die Sorgen des Alltags und die Verführungen des Wohlstands nennt, angefüllt sein. Mach deine Berufung zentral. Und die anderen Sachen werden auch noch mit reinpassen. Und es wird sogar noch, und das ist mir ganz wichtig, lebendiges Wasser mit reinpassen. Es passt mit rein. Und was ist das Gute am lebendigen Wasser, wenn wir nachlesen in Johannes? Gott will ja, dass es rausfließt. Mache ich jetzt nicht vor, muss ich hier putzen. Aber Gott will ja, dass es rausfließt. Das heißt, lebendiges Wasser geht immer. So viel, bis es überfließt. Wir werden gleich noch Abendmahl feiern. Udo hat das schon angekündigt. Und damit komme ich auch zum Schluss. Kommt noch ein Lied, bevor wir Abendmahl feiern. Aber mir ist, also so ein ganz kleines bisschen fühle ich mich ja hier so wie der Bad Cop. Ne? Also Daniel, letztes Mal, ne? Jesus ist heilig und mächtig und er will dich beschützen und all die Sachen. Und ich jetzt hier so, ja, aber arbeiten muss man auch ein bisschen was. Aber so ist es nicht gemeint, sondern ich glaube, dass Jesus... Dass es gut ist, seine Berufung zu finden. Ich glaube, dass es unserem Design entspricht. Ich glaube, dass wir nur wirklich erfüllt sind, wenn wir unsere Berufung zentral machen. Folgendes Ereignis, auch noch in der Antike, vor etwa 2000 Jahren. Jesus hat 5000 Menschen mehr oder weniger aus dem Nichts zu essen gegeben. Einfach so. Da lagen noch 3 alte Brote rum und er hat angefangen, das auseinanderzuzupfen mit seinen Jüngern und am Ende 5000 Leute, wahrscheinlich Männer, also noch viel mehr, also nur die Männer gezählt, aber Frauen und Kinder waren wahrscheinlich auch noch dabei, alle satt geworden. Beeindruckend. Mega. Ein Tag weiter, also immer noch 2000 Jahre her, aber ein Tag weiter. Jesus ist von dem Ort, wo das passiert ist, woanders hingegangen. Wahrscheinlich in die Stadt, wo er gewohnt hat, Kapernaum. Und was machen die Leute? Die kommen hinterher. Und dann stehen sie da wieder, erwartungsvoll. Und was macht Jesus? Er konfrontiert sie. Er sagt, ihr seid doch bloß gekommen, weil ich euch gestern zu essen gegeben habe. Ich sag euch mal was, und das war für die Leute damals noch schwerer zu verstehen als für uns heute. Wenn ihr nicht meinen Körper esst und mein Blut trinkt, dann wird das nichts mit uns. Und viele haben gesagt, sag mal, gestern, das war ziemlich cool, aber hat er noch alle Latten am Zaun? Und die allermeisten sind gegangen. Und er wendet sich den 12 zu und er sagt, also die 12 sind seine Jünger, sein engster Freundeskreis. Und er sagt, werdet ihr auch gehen? Und dann antwortet ihm Petrus und sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wo sollten wir denn hingehen? Der hatte es verstanden. Und das ist für mich so die Zusammenfassung dessen, was ich gesagt habe. Und auch nochmal ein starkes Indiz dessen, dass es stimmt, was ich gesagt habe. Jesus wünscht sich keine Fans in erster Linie. Und er wünscht sich auch keine Roboter. Er wünscht sich ein innigstes Verhältnis. Er sagt, wenn ich nicht in euch bin und ihr nicht in mir, dann ist es nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Du darfst mein Fan sein. Du darfst nicht erwarten, dass ich alles in deinem Leben gut mache, aber dich sein lasse, wie du bist. Aber was ich eigentlich will, ist, dass wir zwei gemeinsame Sachen machen. Und ich bleibe dein Versorger und ich bleibe dein Beschützer. Das ist ja nicht alles auf einmal weg. Aber um es vielleicht mal so zu sagen, Jesus will mehr. Und er will nicht nur mehr, er will alles. Er will nicht der Bestimmer sein. Er will mit dir zusammenarbeiten. Und er möchte dir eine Aufgabe übertragen, sodass du Verantwortung übernehmen kannst. Verbunden damit ist die aktive Suche, nach deiner Berufung. Im Fragen stellen, im Ausprobieren, im sich korrigieren lassen, im Hinfallen, im Fehler machen, im Wiederaufstehen, im Weitermachen. Mach deine Berufung zentral. Das ist das, was ich dir gleich mitgeben möchte fürs Abendmahl. Wir werden noch ein Lied hören. Das ist ja auch ganz gut so, um vielleicht das nochmal zu resümieren, sich zu besinnen. Das Abendmahl symbolisiert zwei Dinge. Das eine ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Die engste Verbindung, das Einswerden, das Verschmelzen mit Jesus Christus, mit seinen Wünschen, mit seinen Willen, mit dem, was ihn traurig macht, mit dem, was ihn freut. Und das andere ist die Gemeinschaft untereinander. Das war in der klassischen Stelle, die meistens vor dem Abendmahl zitiert wird, das große Anliegen von Paulus. Die Leute sind irgendwie gekommen und haben schon mal gespachtelt und jeder hat sich sein Essen selber mitgebracht und dann haben die das Abendmahl genannt und hat er gesagt, so ist nicht gemeint. Das Abendmahl, so hat Jesus es ja auch begonnen, das Abendmahl ist ein Mahl der Gemeinschaft, ein Mahl, das symbolisiert, dass wir zusammengehören als Gemeinde, als der Leib Christi. Und hier schließt sich der Kreis, oder? Wir sollen seinen Leib essen und wir sind sein Leib. Die totale Verschmelzung von Jesus, von dir und mir mit Jesus und die Gemeinschaft untereinander. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Amen.